ich habe es auch so gesehen, dass wir eher in die Breite gehen, deshalb keine Sorgen machen. Also irgendwann werden diese Folien online sein und dann kann man die so ein bisschen als Referenz benutzen und kann das da nachlesen. Also wichtig ist, den Eindruck mitzunehmen. Also zuerst noch ein bisschen was zu mir. Mein Erstkontakt mit R war 2003. Ich selbst stand vor dem Problem, habe meine Promotion angefangen in Bioinformatik. Was nimmt man? Ich habe mir damals Octave und R angeschaut. Octave war damals nicht so weit. Ich habe gerade vorhin mit jemand gesprochen, der Octave sehr nutzt. Also in den letzten Jahren scheint da schon noch ein bisschen Dampf reingekommen zu sein. Aber R hat halt eine riesige Community und mittlerweile ist es so, dass zum Beispiel in der Bioinformatik, wenn man Journals nimmt wie Bioinformatics, eigentlich viele Veröffentlichungen, die irgendeinen Algorithmus zeigen, eine R-Implementierung hinten dran haben. Also es ist fast schon ein gewisser Standard geworden. Also Genexpressionsstudien, das sind diese berühmten DNA-Chips. Damit habe ich mich beschäftigt. Es sind sehr viele Daten, die muss man irgendwie Wissen davon extrahieren. 90% davon kann man vergessen, aber die 10% sind wichtig. Ja, es gibt Anwendungskonferenzen für R seit 2004. Es war eigentlich damals, das war die erste, war scheduled, dass man so alle 2 Jahre in dem Rhythmus bleibt, aufgrund der Menge. Also schon erstaunlich, wie das gewachsen ist, wenn man das so über die Jahre anschaut. Ist es aber mittlerweile jährlich. Letztes Jahr war es in Dortmund. Ja, und gewisse Lehrveranstaltungen, die wir dazu gemacht haben, davon werden Sie einige Dinge hören, weil die Studenten natürlich an mich Sachen herangetragen haben. Es ist sehr interessant. Ich denke, dass es von Vorteil ist, wenn man sich mit R beschäftigt, wenn man vorher nicht allzu viel in den alten oder ja in den normalen Sprachen zu Hause war. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Informatikern, also das sind eben Bioinformatikstudenten, schwerer fällt als zum Beispiel Mathematikern. Also das Core-Team von R sind Mathematiker. Und die rechnen in Vektoren und all solchen Dingen. Es gibt da Konstrukte, die dem Informatiker, naja, man muss sich dran gewöhnen. Ich habe einen sehr talentierten Studenten gehabt, der mittlerweile in dem Zimmer sitzt, wo ich saß und promoviert. Und der am Anfang kam, er ist sehr diskussionsfreudig gewesen und nur geschimpft hat auf R. Und mittlerweile nutzt er es. Also er programmiert da richtig viel drin und ja, kam nach einiger Zeit, hat sich entschuldigt. Ja, und zurzeit, ich habe dann gewechselt in die Augenheilkunde und arbeite ich an einem Package für eben die Augenheilkunde. Was ich auch sehr interessant fand, ich bin da reingegangen und dachte, ja gut, ich werde so das Alien sein, also Krankenhaus, sehr Microsoft dominiert, also dass da jemand R einsetzt. Ich war zu einem Workshop im Oktober, ich war erstaunt. Es gab Ärzte, die das eingesetzt haben. Also der eine meinte zu mir, alle Folien, die ich gemacht habe, die Bilder sind R. Also selbst wenn Ärzte und Biologen anfangen, sowas zu benutzen, dann denke ich, kann jemand, der mit Computern mehr am Hut hat als eben PowerPoint, auch was anfangen. Ja, schon allein die Definition ist oft schwer. Was ist R überhaupt? Also nicht nur ein Buchstabe, ist klar. Seine Stellung sorgt dafür, dass es der Name wurde, weil das Projekt, das der Beginn von R war, brauchte einen Namen. Und da hat man sich den ausgesucht, der halt vor S stand. Weil S war ja der Urvater von allen Dingen. Und ja, das ist von der Webseite, die kann man sich merken, das ist der Anlaufpunkt für alles rund um R. Und ja, es ist alles das, was da steht. Es ist eigentlich ein Universum, würde ich sagen. Also ich finde schon, dass es was Breiteres ist wie so eine ganz normale Anwendung, weil sich hier eben nicht nur die Breite in einem bestimmten Gebiet geht, sondern hier treffen sich eben auf so einer Anwendungskonferenz Psychologen, da sind eben Biologen, da sind Mediziner. Also auch diese ganzen Anwendungsaspekte, die Mathematik natürlich, Computational Biology und so weiter. Also wie alles begann, daran sind die beiden Leute schuld. Neob Gentleman und Ross Ihacker. Die haben einfach 1992 begonnen und gedacht, wir machen mal mit Studenten so ein Projekt. Die sollen mal lernen, wie man statistische Software, numerische Software programmiert und haben da in so einem Halbjahreskurs angefangen. Und daraus hat sich das entwickelt. Und das Interessante ist, sehr passend war im Januar ein Artikel in der New York Times von UberR, dass immer mehr Datenanalysten übergehen, R zu benutzen. Und ich fühlte mich sehr erinnert an die ganzen Geschichten zu Linux, weil die haben natürlich auch das SAS-Institut befragt, was sie dazu meinen. Und dass man doch so einen gewissen Drop sieht an Verkaufszahlen und an Blogs zu irgendwelchen Sachen. Und ja, es waren ähnliche Antworten. Also die Pressestelle hat geantwortet, wenn sie in den Flieger steigt, freut sie sich, dass halt die Ingenieure zertifizierte Software einsetzen und nicht solche freien Produkte. Und ansonsten sei es ja nur ein Nischenprodukt für Leute, die sehr viel Performance und Rechenpower brauchen. Also ganz so ist es eben nicht. Ich durch die R-Konferenzen, viele Sachen, die halt neu gemacht werden, werden in R gemacht. Und nicht umsonst hat SPSS, also wem der Name was sagt, das ist so ein anderes Paket, hat einen Link zur R geschaffen. Also das würden die nicht machen, wenn es, ne? Alles klar. Ja, SAS noch nicht mit ihren beiden Produkten, SAS und Jump. Ich muss mittlerweile auch ein bisschen Jump einsetzen. Aber ja, das ist so die Zeitachse. Also man sieht, hat eigentlich schon vor langer Zeit begonnen. Und wurde immer größer. Das R-Core-Team ist mittlerweile auf so 25 Mann, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, angewachsen, die halt wirklich die Kernkompetenzen in dem Bereich dann tragen und einchecken. Es gibt Möglichkeiten, in die R-Foundation zu gehen, das sozusagen finanziell als Mitglied zu unterstützen. Das zur ersten, die erste R-Anwenderkonferenz von R, habe ich schon erwähnt. Und das oben ist mehr die DCS, die wirklich für die Entwickler ist. Also dieses Jahr wird die USA in Rennes in Frankreich sein und in Kopenhagen gleich danach dann der entsprechende Workshop. Ich versuche so ein bisschen diese Sachen vorwegzunehmen, die wichtig sind, die Sie mitnehmen sollten. Also wie gesagt, die Syntax und so weiter, das macht man hinten. Und deshalb nach vorne wollte ich so ein bisschen was packen, dass man einen Eindruck hat. Man kann in R viele Grafiken machen. Nicht umsonst habe ich Visualisierung geschrieben. Wir hatten einen Gastwissenschaftler aus Kalifornien, der hat es nur dafür genommen. Also der meinte, die Statistik braucht er nicht, aber für ihn ist es das bessere GNU-Plot sozusagen. Und fand ich interessant, weil so hatte ich es noch nicht gesehen. Wir haben hier mal einen Vergleich, was es für Darstellungen gibt für einen Boxplot, also von Taki entwickelt, der sehr viel für diese visuelle Datenanalyse gemacht hat. Wir sehen links die Verteilung. Wenn man da eben einen normalen Boxplot machen würde, so wie hier, geht das vollkommen unter, dass die Verteilung zweizipflig ist oder zweigipflig. Also das ist sowieso, ich weiß nicht, wer von Ihnen so Statistik gemacht hat, wichtig auf die Daten zu schauen, ganz am Anfang, Gefühl für die Daten zu kriegen. Also viele Leute nehmen irgendwas, schmeißen das Verfahren drauf, rechnen was aus, schön, P-Value sowieso, das ist signifikant, toll. Aber man muss erstmal ein Gefühl für die Daten kriegen, welchen Bias, also welche Verzerrung man sowieso von seinen Annahmen her erzeugt. Und da sind eben solche Sachen gefährlich. Man muss wissen, was die Darstellung einem wegschluckt. Und das sieht man hier. Hier gibt es verschiedene andere Varianten. Der Violin-Plot, den finde ich ganz nett. Ja, also das nur mal als Ausdruck. Das ist dann die zweidimensionale Variante davon. Die hat Taki dann auch noch 99 irgendwann veröffentlicht und ja, den Boxplot praktisch erweitert auf bivariate Sachen. Was man eher auch machen kann, sind diese zirkulären Verläufe, natürlich Histogramme. Sowas wäre, wenn man die entsprechenden Probleme hat, ganz gut, wie zum Beispiel Windgeschwindigkeiten. Wenn man gleich so eine Windrose, nochmal als Eindruck. Was ich auch immer ganz nett finde, sind diese Korrelationsmatrizen. Man sieht sofort auf einen Blick, wo was korreliert und wo was nicht. Also hier hat man perfekte Korrelationen, sieht man in der Diagonalen, während halt keine Korrelation wäre ein kompletter Kreis. Und das kann man noch entsprechend einfärben. Also nur mal als Eindruck etwas erweitert. Das waren Geschichten, auf denen Michael Friendly dann gearbeitet hat. Man kann das teilen. Was man hier sieht, die Geraden, die durchlaufen, ist so eine nicht-lineare Regressionsgerade. Also LOAS nehme ich stark an, haben sie hier verwendet. Ich weiß es nicht genau. Und rechts sieht man tatsächlich die Verteilung. Also von dem, was ich vorhin gesagt habe, immer einen Blick trotzdem auf die Daten haben. Weil ein Verfahren eben, wie gesagt, immer gewisse Dinge wegrechnet, die relevant sein können. Das ist mit einem Paket, das sind diese Trellis-Plots, da gab es auch Veröffentlichungen dazu, konditionierte, also man sieht nach einem Faktor geordnet die einzelnen Verteilungen, ist in dem Paket in R verfügbar. Ich glaube, ich komme heute nicht mehr dazu, das zu zeigen, aber dort sind diese Plots sehr leicht zu erstellen. Das fand ich sehr hübsch, auch Teil einer Veröffentlichung, so eine Quantilregression. Also man muss basteln, um solche Darstellungen hinzukriegen. Also das hier zum Beispiel, das war relativ viel Code. Aber auch ganz nett für, immer mehr werden ja räumliche Daten erhoben und die entsprechend ausgewertet. Da machen sich solche Maps gut. Das ist nur so ein Beispielfall ohne speziellen Hintergrund. Mit eben der Clusterung und einem Silhouette-Plot. Da kann man seine Clusterung gut beurteilen in diesen Silhouette-Plots. Das ist natürlich perfekt, wenn es so aussieht. Und das war mal ein reales Beispiel. Das sind die US-Wahlen von 2004, entsprechend eingefärbt, Demokraten, Republikaner. Kann man im Internet, ich hatte die Seite am Anfang angegeben, kann man sich mal so verschiedene Grafiken angucken. Ich hoffe, dass ich noch zum Vorführen komme, dann kann ich noch so ein paar aus der aktuellen Arbeit gerade zeigen. Ja, und natürlich geht es auch dreidimensional, da gibt es verschiedene Pakete und das ist eins davon. Also so ein Kernel Density Estimator, der setzt einen gewissen Kernel, ein Gauss-Kernel wird das hier sein, also ein Gauss-Verlauf, entsprechend zu den erhobenen Stichprobenwerten und man kommt dann auf so eine schöne, durchgehende Sache. Weil ich die wichtigen Sachen zuerst machen will, meine persönliche Meinung und Einschätzung zu Stärken und Schwächen. Natürlich ist es frei verwendbar. Zum Beispiel hatte ich am Anfang meiner Tätigkeit mit dem SAS-Institut erstmal reden müssen wegen den Jump-Lizenzen. Also wenn man ein was auf den Rechner zieht, die haben da so einen Zähler drin gehabt und dann da wieder löscht und da, naja, gut, das wissen Sie alle, also frei ist ein Vorteil. Man kann einfach auch mal einem Kollegen was mitgeben und Studenten, die damit arbeiten möchten. Es ist sehr umfassend, da kommt ja der ganze Vortrag dazu, brauche ich auch nichts weiter sagen. Es gibt schon sehr viel, also auf CRAN, ich werde nachher die Quellen erwähnen, das ist sowas wie CPAN, also so ein Archiv für Packages für R. In Dortmund zeigte Kurt Hornig, er ist ein Chormitglied, zeigte Statistiken zu R. Das war schon ein relativ exponentieller Verlauf in den letzten Jahren auf CRAN. Also so generell, um die Stimmung mal rüberzubringen von der User in Dortmund, war eher die Sorge, dass das Wachstum vielleicht ein bisschen zu stark ist und Erfolg auch Probleme mit sich bringt. Also sprich, APIs kann man nicht mehr so leicht brechen und wenn man gewisse Dinge als nützlich ansieht, nicht mehr die so leicht durchbringen. Es ist gut erweiterbar, natürlich durch eigene R-Skripte. Der Weg vom Benutzer zum Entwickler ist sehr kurz in R, weil es sowieso konsolenbasiert ist oder ja, textbasiert, sagen wir so, sprachbasiert. Und man macht seine eigenen Auswertungen, indem man halt schreibt. Dann einfach eine Funktion drumherum zu setzen, die ein bisschen anzupassen, also das ist nahezu ein Selbstläufer. Also Leute, die das benutzen, schreiben eigentlich nach kurzer Zeit Funktionen und fangen eigentlich an zu erweitern. Man kann natürlich auch auf native Routinen zurückgreifen. C, C++ sind sowieso kein Problem. Fortran ist es viel Code drin in Fortran, in R. Aber auch auf Java gibt es Bindings und auch andere Sprachen. Der Package-Mechanismus, eben diese Komponenten, das Komponentenmodell von R, das ist, kennt auch jeder mittlerweile, dass es besser ist, Software zu modularisieren. Schwächen. Also was man wirklich zugeben muss oder was ich nach allem zugeben muss, es hat eine steile Lernkurve. Das muss man schon sagen. Also wurde mir von allen Studenten rangetragen, habe ich schon am Anfang erwähnt. Und auch gerade von den Ärzten, die dann meinten, ja, ich habe es mir angeschaut, aber so einfach ist das nicht, man muss schon was lernen. Das stimmt. Also man muss schon ein bisschen willens sein, da reinzugehen. Aber was ich immer versuche überzubringen, es lohnt sich. Und bei meinen Studenten habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht. Also es hat keiner bereut. Und viele von denen, die mittlerweile draußen woanders sind, packen er auch wieder aus. Also es wurden zu meinem Studiengang zumindest Umfragen gemacht, was so das Nützlichste war, was man im Studium hatte. Und das waren die Vorlesungen, die eigentlich am wenigsten angesehen waren. Das war so eine Software-Engineering-Geschichte und eben Statistik, Wahrscheinlichkeitstheorie. Ja. Teilweise fehlt natürlich noch Funktionalität, vieles, was ich mir wünschen würde. Und dass man mehr auch in dem mathematischen Gebiet zu Potte kommt, also für Differentialgleichung, Löser entsprechende. Und ja, ich hätte gern noch so einen Mathematiker da drin, aber gut. Was auch so eine Sache ist, ist interaktive Grafik. Also für Plots, für sowas ist R schon recht gut. Da kommen wir auch noch drauf, da hat es recht viel. Es gibt auch iPlots zum Beispiel für interaktive Grafik, aber eine engere Verschmelzung und mehr, da kann man noch ausbauen. Und der letzte Punkt ist nur für welche, die damit zu tun haben, Zertifizierungen. Also wir hatten solche Sachen für Studien, dass manche ja, die Anforderungen legen. Wir wollen, dass die und die Software eingesetzt wird oder das und das Zertifikat hat. Das sehe ich für R jetzt auf die Schnelle nicht, weil jemand dastehen müsste, der diese Zertifizierung finanziert. Literatur und Online-Quellen, da gibt es mittlerweile auch sehr viel. Also da hat sich in den letzten Jahren ja, ist enorm viel gekommen. Die erste Anlaufseite ist natürlich das. Ich habe mal aufgeschrieben, was es dort gibt. Wenn Sie anfangen, die Introduction ist wirklich gut. Da ist eine Beispielsession dabei. Also das würde ich mir als erstes rausgreifen. Entsprechend dran habe ich schon erwähnt, es gibt ein Wiki, es gibt eine eigene ja, Veröffentlichung dazu, ein eigenes Journal, kann man sagen, die R-News, die ja, kommt drauf an, so 2 im Jahr, je nachdem, wie sie gerade Artikel haben, dann rauskommen. Es gibt Online-Quellen oder weitere Online-Quellen. Paul Morell ist Mr. R Graphics, also der sehr viel Grafik entwickelt hat. Er hat aber auch ein allgemeines Buch geschrieben und da ist ein R-Kapitel drin. Also das steht auch unter freier Lizenz, kann jeder runterladen und weitergeben. Und ja, eigentlich zu empfehlen. Das unten ist nur, falls jemand von Ihnen SPSS nutzt und da den Umstieg brauchen würde. Googeln Sie einfach mal nach irgendwas, R-Book oder sowas und es kommt relativ viel. Von den Büchern an sich, wenn man Geld ausgeben möchte, ist meine Hauptempfehlung diese beiden. Uwe Ligges hat das erste geschrieben, ist in Deutsch, ist eigentlich recht preisgünstig und wirklich eine gute Empfehlung, wenn man reinkommt. Es war das zweite Buch in Deutsch und ich finde, es ist bisher auch noch das Beste für das Reinkommen. Wenn man dann einmal drin ist, ist natürlich der Jammers, um zu wissen, wie es wirklich funktioniert, das Ultimative. Mittlerweile hat Springer hat da sehr viel, eine eigene Serie dazu sogar aufgelegt. Da sind 11 Bücher, ja, 11 Bücher drin mittlerweile. Das beginnt bei bayesianischer Statistik, wem das was sagt, und bis hin zur einfachen Datenmanipulation. Und wenn jemand zugleich Statistik lernen möchte, oder ja, so ein. Also, ich habe lange Zeit nach einem sehr guten Referenzbuch gesucht auf dem Gebiet und keins gefunden. Es gibt es auch nicht. Also, es verteilt über viele Bücher, aber das ist eins, das ich empfehlen würde. Also, es gibt notwendige Erklärungen und es kommt eine neue Auflage, das ist die, und seit der letzten Auflage ist die auch mit R-Beispielen bestückt. Nur eine kurze Zusammenfassung zu R an sich, also speziell zur Sprache. Grundlegendes Konzept hinter R ist die funktionale Programmierung. Wir haben das vorher in dem Vortrag zu Lua ja schon gehört, mit Closures und so gewisse Anspielungen. Auch das ist hier der Fall. Es ist natürlich nicht hundertprozentig durchgehalten und es gibt Möglichkeiten daran vorbeizugehen, was auch sinnvoll ist. Also gerade in der Bioinformatik hat man recht hohe Datenmengen und so eine Funktion sollte ohne Seiteneffekte sein, nach funktionalem Paradigma. Und das ist halt blöd, wenn ich da tausende von Daten rüber kopieren muss, nach der Bearbeitung wieder zurückkopieren. Also es hat auch seinen Sinn, dass manchmal Paradigmen gebrochen werden. Objektorientierte Programmierung, das ist immer so eine Geschichte. Also die Studenten, die da kamen, halt Informatiker waren, die haben dann immer darüber etwas ja, gewitzelt. Es ist ein, ja, auch wie vorhin gesagt, dort ein minimalistisches Prinzip. Ich werde nachher zu den S3-Klassen was sagen. Also das ist das so, was recht breit genutzt wird. Es gibt die S4-Klassen, die wesentlich formaler sind, wesentlich näher dran an dem, was man so als Informatiker kennt von objektorientierter Programmierung und diesem Paradigma. Bioconductor zieht das durch. Bioconductor ist der R-Teil, der eben die Bioinformatik macht. Und ich denke, ist meine Vermutung, dass da halt viele dort aus der Informatik kommen und deshalb die sich sagen, ich will Klassen, ich will gewisse Dinge sauberer haben. Während ich schon R-Core-Member gehört habe, das gesagt hat, S4-Klassen habe ich noch nie gebraucht. Also es ist natürlich wahr, es ist mehr Overhead, es ist mehr Aufwand und deshalb schrecken manche davon zurück. So umsonst brauche ich nichts zu sagen. Aber aus diesem Grunde, mit diesem ja, etwas weicheren OOP-Konzept, würde ich eigentlich die Packages als mit in die Sprache nehmen, als ein Komponentenmodell, weil die mich auf gewisse Weise retten. Denn, aber gut, da greife ich jetzt sonst zu weit voraus. Das, ja, Algorithmen und Interfaces, das meint, dass man auf bewährte Verfahren zurückgreifen kann, in Fortran-Code gehen kann, also die installierte Basis. Und zum Beispiel eine Frage war, inwieweit er immer mehr die Multicore-Struktur unterstützen würde. Das war so eine Diskussion letztens und das Problem liegt daran, es geht niemand her und wird den Fortran-Code entsprechend parallelisieren. Also war die Aussage der R-Core-Member. Und ja, sie haben die Aussage etwas wirsch formuliert, weil sie wohl laufend mit sowas bombardiert werden. Wann ist er endlich? Es gibt Pakete, also Breitling hat eins geschrieben zum Ausrollen von Schleifen und solche Sachen. Also man könnte auch sowas einsetzen, aber das halt nicht im Core. Hier wollte ich eigentlich eine Beispielsitzung einlegen. Ich glaube, das schiebe ich aber ans Ende und hoffe, noch dazu zu kommen. Gut. Ich mache erstmal mit dem weiter. Ganz wichtig, was auch die Studenten immer gesagt haben, sie haben ihre Aufgaben bekommen, haben lange programmiert, wir haben dann die Aufgaben besprochen und am Ende haben sie zu mir gesagt, ja, das ist so einfach, ich habe da Stunden verbracht, wenn ich gewusst hätte, dass das und das das macht, und sich immer darüber geärgert haben, die Zeit, die sie halt aufgewendet haben, um diese Fragen zu beantworten. Und deshalb Hilfe ist sehr wichtig, wenn man weiß, welche Funktionen es gibt. Und das ist das Problem in R. Ich muss die Funktionen kennen. Und das kommt erst mit der Zeit. Aber wichtig, sich Hilfe zu schaffen. Das Erste ist so eine Form, wenn ich nur einen Teil weiß von der Antwort, wie der Befehl lauten könnte. Also wie so ein Knapp-Pattern-Matching. Das Zweite, das Fragezeichen, ist das, was ich auch noch selbst heute nach der Zeit am häufigsten tippe, weil ich mir auch nicht genau merken kann, welche Parameter nimmt das alles, was berechnet das genau. Help Start öffnet dann einen Browser. Ja, was ich persönlich vor allem am Anfang, jetzt geht's eigentlich, sehr genutzt habe und sinnvoll fand, ist, sich die Referenz zu nehmen. Die ist, oh, damals waren es, glaube ich, 12 MB, mittlerweile werden es 14 oder was sein. Also da sind nur die Funktionen erläutert, was es alles gibt. Habe ich nach statistischen Stichworten dann durchsucht. Also um halt dieses Mapping zu kriegen von dem, was will ich, welche Funktionen brauche ich. Und ja, das ist recht sinnvoll. Man kann googeln, das wissen Studenten sehr, das probieren sie immer und regen sich am Anfang auf, R ist halt so wenig bezeichnend. Man kriegt 1000 Hits, wenn da ein R dran steht. Ja, ist halt nicht anders genannt worden. Also eine Möglichkeit eben, Statistics oder irgend sowas ranzusetzen, um das ein bisschen einzugrenzen. Aber ist ein Problem. Zu vielen Paketen existieren Demos. Das ist sehr geschickt, da kann man sich den Code anschauen, kann sehen, wie es gemacht wurde. Also auch sehr oft genutzt. Vignetten sind PDF-Dokumente. Da ist Code gemischt mit Beschreibung. Ich hoffe, dass ich dazu komme, dann werde ich sowas mal zeigen. Das ist SWIFT, das ist ganz geschickt, wenn jemand Reports schreiben muss, dann kann er da LaTeX-Code und R mischen. Und kann auch in den LaTeX-Code sich Werte einsetzen lassen, die R ausrechnet, die entsprechenden Bilder, die geplotteten. Man macht wunderbare Reports eben mit SWIFT aus R heraus. Und natürlich der letzte Punkt, wenn man jemanden kennt, der sich damit auskennt, den fragen. Und ja, in dem Sinne kann man auch die ganzen Mailinglisten verstehen und sich nicht erschrecken lassen. Also Brian Ripley ist so ein Schwergewicht in der Szene und der antwortet manchmal ein bisschen wirsch, aber ist ein sehr netter Mensch. Also wenn man ihn persönlich kennenlernt, als ich ihn eben damals 2004 das erste Mal erlebt habe, ich habe vorher gedacht, aber ja, war ganz anders. Gut, ja, wie kriegt man überhaupt den R-Code geschrieben? Wenn man Emacs mag, dann ist das Emacs Big Statistics der richtige Anlaufpunkt. Also der kann SAS und so weiter. Also das ist ein Projekt, was mehr anspricht als nur R. Ich persönlich habe es zwischendrin genutzt. Ich war nie so ein Freund von Emacs und deshalb ist es nicht mein Favorit. Aber eben SWIFT-Dokumente konnte eine Zeit lang nur der richtig gescheit highlighten und lesen und ja, in der Zeit war ich gezwungen, ihn einzusetzen. Habe ich mittlerweile gelassen. Und Jaguar ist ein Projekt aus Augsburg. Die haben eine Oberfläche geschrieben, habe ich auch mal ausprobiert und eingesetzt. Und ja, ich bin eigentlich zuletzt übergegangen, weil ich Eclipse halt für andere Sachen nutze und deshalb in Eclipse drin bin und das auch für die Versionierung habe mit entsprechenden Plugins und deshalb nehme ich das Eclipse-Plugin. Was ganz nett ist beim Jaguar, ist zum Beispiel so ein Explorer für die Daten an sich. Also man kann sich den Datentyp, den man dann hat, ausklicken, ausklappen, also man hat eine GUI dafür. Das ist ganz nett. Ja, kommen wir zu den Strukturen. Es gibt natürlich die üblichen, die man da auch braucht. Dazu brauche ich, glaube ich, auch nicht so viel zu sagen. Numerische Typen, die nochmal eine Aufteilung haben, wie sie gespeichert werden. Generell geht er auf Double. Es ist, man muss ihn direkt explizit dazu zwingen, da eine Single Precision zu machen, aber ist auch nicht ratsam und heute hat man eigentlich genug Speicher. Factor ist sowas, was man vielleicht nicht so für gewöhnlich kennt. Das sind kategoriale Daten, das hat man sehr oft ja in der Statistik. Man hat einfach ein Label wie männlich, weiblich, was noch an den Probanden dran klebt und man beachten muss. Und für sowas ist das gedacht. Also rot, grün, blau, irgend sowas. Ich habe hier mal gezeigt, wie man einen erzeugt, relativ schnell. Und ganz wichtig, deshalb rot hervorgehoben, ist das STR, Structure. Und das verrät einem, wie sein R-Objekt aufgebaut ist. Also deshalb eine wichtige Funktion, die ich auch sehr oft nutze, um halt rauszufinden, wie das aussieht. Und man sieht hier, intern ist er als Integer gelabelt. Also wenn man irgendwo einen Cast hat, dann wird er halt automatisch geintegert. Und nach außen hin sind die Namen. Und wenn wir schon bei den Castings sind, dann machen wir das auch gleich. Ich kann natürlich die Datentypen abfragen und entsprechend auch umwandeln in die verschiedenen. Was vielleicht interessant ist, dass man bei einer Umwandlung von logischen Datentypen auf Integer dann 0 halt für false hat und true wird zu 1. Das ist oft ganz nützlich, wenn man wissen will, wie viele habe ich denn jetzt, die eine bestimmte Bedingung erfüllen. Dann macht man einfach eine Abfrage, summiert drüber und kriegt dann raus, auf wie viele Probanden oder Stichprobenmitglieder das zutrifft, das entsprechende. Vektoren sind die grundlegende Datenstruktur. Ich kann sie von jedem beliebigen Typ anlegen, das ist oben gezeigt. Ich habe verschiedene Funktionen, ich kann die Länge bestimmen. Kann mit solchen verbundenen Anweisungen auch entsprechende Strukturen schon erzeugen. Und da kommt schon so ein bisschen raus, was das Problem bei R ist und zugleich der Vorteil. Ich kann sehr kurzen Code schreiben, kann sehr viel ausdrücken, wenn ich die entsprechenden Funktionen kenne. Oder ich muss halt so viel schreiben. Und das kommt halt mit der Zeit. Aber das kommt wirklich. Ja, was ich natürlich auch machen kann, ich kann Namen vergeben für die entsprechenden Teile und kann auch zugreifen über die Namen entsprechend. Das haben wir hier gezeigt. Ein wichtiger Punkt ist der zweite. Das sind alles mögliche Zugriffe, Indexzugriffe, also wie ich Subsets aus meinen Vektoren ziehen kann. Ich kann einmal den Index benennen, ich kann aber auch eben einen logischen Vektor reingeben, der mir genau sagt, aha, die mit True, die will ich raushaben, False soll bleiben. Und angewendet ist es zum Beispiel mit dem a kleiner 20. Das heißt, ich ziehe da alle raus, die eben kleiner als 20 sind. Das mache ich über diesen schnellen Zugriff. Und unten nochmal so eine Mengenfunktion. Da gibt es einige in R. Für Matrizen gilt Ähnliches. Ja, ich glaube, ich beschleunige das ein bisschen, damit ich das noch zeigen kann. Gibt natürlich die entsprechenden Funktionen, auch Invertieren von Matrizen, Eigenwerte bestimmen und so weiter. Was man alles braucht, die entsprechenden Spalten und Zeilen rausziehen. Arrays sind so eine Sache, die ich jemanden, der es machen möchte, ans Herz legen möchte, dass er die im Hinterkopf behält. Die sind so ein bisschen unterrepräsentiert, die fallen immer so ein bisschen unter den Tisch, sind aber oft ganz nützlich, wenn ich Sachen habe, die halt mehrdimensional sind. Also nicht immer ist alles als Matrize gut abgebildet, sondern manchmal ist es geschickt, das wirklich in dreidimensionalen Würfel zu packen oder sowas und dann entsprechende R-Routinen drauf anzuwenden. Weil das sehen wir auch, R-Routinen kann man elementweise oder zeilenweise oder spaltenweise und dann bringt einem so ein dreidimensionaler Würfel mitunter einen ziemlichen Gewinn, statt dass man das zerlegt hat und dann einzeln nochmal alles schreiben muss. Die Listen sind eine sehr wichtige Struktur. Die Listen sind halt dadurch gekennzeichnet, bei Matrizen muss es ein Typ sein. Das ist eben mitunter sehr nervig. Listen können beliebig sein, beliebige Länge haben, also unterschiedliche Länge, wenn ich das zusammenfasse, beliebigen Typs sein. Und daher kommt ihre Bedeutung. Die Zugriffe haben wir dann unten stehen. DataFrame ist so eine Struktur, weil sich eben jemand mal gesagt hat, das ist dumm bei Matrizen, dass die immer gleich sein müssen. Ich habe aber oft schon in der Statistik eben diese oder in Auswertung allgemein, diese Matrizenstruktur. Ich habe immer einen Wert, also wie SQL-Tabellen auch, aber halt unterschiedliche Typen. Und das ist so das Zwischending. Aufgebaut auf Listen macht man diesen Data-Frame, den man noch dazu direkt in den Workspace geben kann. Das heißt, dann kann ich auf die Spalten zugreifen, ohne vorher die entsprechende Liste bezeichnen zu müssen. Was man nur hier im Hinterkopf behalten muss, es gibt eine lokale Kopie in den Workspace. Also es gab schon manche, die sich gewundert haben, ich habe da jetzt drauf gearbeitet und jetzt kommt das nirgendwo an, hoch ist es weg. Also es ist die lokale Kopie im Workspace. Das muss man explizit dann zurücksichern oder halt speichern, wie auch immer. Daran denken. Der Zugriff auf Datenfiles, ich kann natürlich Files einlesen, ich kann sie schreiben, ich habe hier oben das mal hingeschrieben, Quotes angeben, Separatoren und so weiter. Ich denke, das wird dann klar. Ich kann natürlich auch binär rausschreiben, einzelne R-Objekte. Das macht er automatisch beim Rausgehen. Also fragt er ab, ob er den ganzen Workspace sichern soll. Sehr nützlich. Also ja, da eigentlich meistens Yes eingeben. Außer man ist explizit, weiß man, dass man nicht speichern will. Und zusätzlich speichert er dann auch eine History ab. Das ist, wer von Ihnen schon mal mit Daten gearbeitet hat, man kann sich schnell nicht mehr daran erinnern, was man da genau gemacht hat. Und dann ist das sehr wichtig. Also ich habe das oft gehabt, dass ich halt die Histories dann durchgegangen bin von den Projekten. Moment, wie hast du das damals gemacht? Da kommt irgendeine Rückfrage und wird gesagt, ja, wie war das da genau? Was kam da raus? Und dann geht man die History durch und hat einen Hinweis. Man kann die R-Objekte auch in ASCII rausschreiben. Das Rausschreiben ist eigentlich sollte man nicht tun oder gibt es nicht so viele Anwendungsszenarien dafür, aber das reinholen. Also gerade seine ganzen Funktionen sourced man ein, meistens. Man kann auf Datenbanken zugreifen, ist nach dem üblichen Verfahren, also wenn jemand Perl oder Ruby oder irgend sowas kennt, dann ist das auch meistens diese Struktur DBI und die entsprechenden Datenbanken, die man möchte, kann man sich seine raussuchen oder über ODBC und auch nach dem üblichen Verfahren. Zur Sprache sage ich auch nicht viel, das sind auch diese üblichen Sachen. Unten sehen wir die Funktion. Was dazu sagen wir, sind noch die Closures. Also es wird so ein Environment rangehängt, die all die Daten umfasst, die die Funktion hatte, als sie kreiert wurde. Das kann man ausnutzen, um auch so ein bisschen objektorientiertes Verhalten zu programmieren, wie man es gewohnt ist. Ist ein kleiner Hack, also muss man auch nicht machen. Und da kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt, der ja, vielen eben gerade von imperativen Sprachen kommenden Probleme bereitet und eben vielen Informatikern. Schleifen sind in imperativen Sprachen billig, also macht man die oft, das hat man im Kopf und die sollte man in R vermeiden, weil in R sind die relativ teuer. R hat diese Funktion, diese Apply-Familie, die halt komponentenweise arbeiten. Also ich schmeiße der Funktion ein Funktionsobjekt rein, das halt dann auf die entsprechenden Elemente angewendet werden soll. Eben auf die Listenelemente lapply. Das sapply sagt nur, dass hinterher das Ergebnis entsprechend simpel zusammengefasst wird. Also das heißt, wenn es ein Typ ist, wird es halt ein Vektor und wenn nicht, wird es halt eine Liste. Und auf Matrizen kann man das auch machen. Da heißt das Ganze dann apply und margin ist der Rand, auf dem man arbeitet, also eben zeilenweise, spaltenweise. Ich habe unten das für Arrays hinzugefügt. Man kann auf einer ganzen Fläche auch arbeiten und halt über die andere Dimension gehen. Das war der Grund, weshalb ich vorhin gesagt habe, Arrays nicht vergessen, weil an der Stelle könnt ihr mir manchmal viel ersparen, wenn ich daran denke. Ja, also bei mir war es so, ich habe am Anfang natürlich auch Schleifen eingesetzt, schnell gemerkt, dass das nicht so geschickt ist. Dann gab es eine Zeit, da habe ich jede Schleife vermieden, was sehr schwierig ist, weil man sich da ziemliche Konstrukte einfallen lassen muss. Mittlerweile bin ich in eher einer entspannten Phase und sage, gut, bevor du so viel Zeit in eine Schleife steckst, schreibst du lieber und lässt den Rechner laufen. Und wenn es mir gleich einfällt, mache ich so ein Apply. Und ein was noch dazu und vektorwertig programmieren. Also immer dran denken, in R hat man den Vektor. Das heißt, wenn man zwei Vektoren addiert, dann wird da eben parallel drauf gearbeitet. Und auch in anderen Dingen. Dran denken, dass man in R halt die Operatoren auf Vektoren wirken. Also kann man sich da auch sehr viele Schleifen sparen. Und wenn hinterher dann Packages installiert sind, die eben auch Nutzen aus Multicore ziehen, dann wird das auch nochmal beschleunigt. Gut, ganz kurz zu den 10 S3-Klassen. Also dafür gibt es Funktionen und Attribute. Es ist eigentlich so ein listenattributorientiertes Modell. Also diese Klassen dort sind Listen und die haben entsprechend ein Attribut mit so einem Class-Label, das dann sagt, aha, du bist Klasse sowieso. Und dann gibt es in R so einen Dispatch-Mechanismus, der eben entsprechende Funktionen da auswählt. Wir haben generische Methoden, wie zum Beispiel eben Plot- und Print-Funktionen. Und diese Print-Funktion, wenn ich die auf einem Vektor ausübe, dann wird halt der Vektor gedruckt. Übe ich die auf einem Objekt aus, das ein Fit darstellt, also ein komplettes Regressionsmodell. Dafür habe ich ein Objekt und mache da Plot drauf. Dann kommen zum Beispiel 4 diagnostische Plots, die ich eben begutachten kann und sagen, aha, stimmen meine Voraussetzungen. Ich hoffe, ich kann es noch zeigen. Und das ist eben dort der Klassenmechanismus. Der wird über diese Benamung da hinten dran. Das hier ist ein lineares Modell, also das wäre das. Ich rufe einfach Plot auf diesem Objekt auf und anhand dessen weiß er, aha, ich muss die Plot LM nehmen für das lineare Modell. Und Use Method ist die Verlinkung an die entsprechende gemeinte Routine. Ich kann auch Vererbung abfragen oder auf die Methode der Superklasse zugreifen. Also ist so ein bisschen ein Mickey-Maus-Modell für OOP. draufgesetzt. Ist aber ganz nützlich, hat nur das eine Problem, dass ich halt im Nachhinein viel ändern kann. Und das halt ohne das irgendwo ja gut klar zu machen. Also sprich, mit dem Mechanismus kann man sich mächtig ins Knie schießen, wenn man da gewisse Dinge umdefiniert, einfach so. Und deshalb finde ich persönlich, dass dieses Package-Modell eigentlich hier mit rein muss. Diese Komponenten, diese Packages haben ihre eigenen Namespaces und sichern dadurch. Also ohne das würde das, denke ich, zu sehr durch die Gegend laufen. Es geht in abgegrenzten Bereichen. Es gibt diese S4-Klassen, die das wesentlich formaler machen. Die haben dann so einen Prototyp und New, was schon so ein bisschen an einen Konstruktor erinnert. Ja, auch so in die Richtung geht. Und Member-Variablen, dann die Slots. Also schauen wir mal, wie weit wir kommen. Es gibt natürlich noch diverse Hilfsmittel, wenn man tatsächlich High Performance Computing auch mit R machen möchte. Dann muss man natürlich profilen und muss sich auch den Speicher anschauen. GC ist der Garbage Collector, den man auch explizit so aufruft. Also wenn Sie mal ein Speicherproblem haben, dann GC aufrufen und vielleicht geht's danach. Das ist das Dumme, dass der Speicher auch fragmentieren kann. Und dann kann es passieren, Sie haben zwar eigentlich Speicher noch genügend frei, aber er ist halt fragmentiert und er kann das Objekt nicht anlegen. Also GC laufen lassen und dann geht's vielleicht. Ich selbst habe bis 8 GB gefüllt, also die Maschine hatte 8 Gig. Das kann er auch in einem Prozess unter dem 64-Bit-System verwalten. Also das geht. Und Daniel Adler hat so ein Programm geschrieben, das mit der Festplatte arbeitet, also das einblendet und ablegt. Also ich glaube, da kommt man schon relativ weit mittlerweile, auch mit großen Daten. Ich habe ja noch gar nicht gesagt, wie man es bezieht. R kann man sich von Kran runterladen. Man kann natürlich die verschiedenen RPMs, die es für Distributionen gibt, ich glaube, wenn jemand anfängt, macht er erst das. Ich mache es meist aus dem Quellcode und kompiliere das. Ist auch kein Hexenwerk mit Configure, Make und Install. Also so das übliche Vorgehen. Man sollte vorher gucken, was man so an Libraries hat. Also ob man möchte, dass es eine Tickle-Oberfläche aufruft, wenn man zum Beispiel den Spiegel aus eingeben muss oder sowas, dann muss man das beim Configure mit angeben. Aber ja, das findet man dann schon. Die Packages werden, also das oben, was da steht, Utils, Base, Stats, Tools, das sind Packages, die schon in der Grunddistribution drin sind. Wenn man nachlädt, dann muss man das oder kann man das tun über Install Packages, das geht recht gut, dann wird es übers Netz gezogen und einfach installiert. Man braucht sich nicht weiter drum kümmern. Geht recht gut, aber man kann es auch rein installieren lassen. Worauf man natürlich achten muss, sind die Schreibrechte dann jeweils. Man kann aber eher auch komplett ja, lokal in seinem User Space installieren. Und parallel zu einem systemweiten, kein Problem. In die R-Session muss man es mit Library laden. Gut, ja, so ein, das dachte ich, was wäre ein gutes Beispiel, aber naja. Ist lineare Regression, glaube ich, hat jeder schon mal gehört, nehme ich mal stark an. R hat eine gewisse Formelschreibweise, man muss dem Programm ja mitteilen, was es für ein Fit eigentlich bilden soll, wie sieht der aus. Und ich habe hier mal so einen Polynomiellen gemacht, es sieht sehr stark nach der Formel oben aus, außer dass Beta 0 fehlt und das ist auch so eine Sache von R. Der Intercept kommt rein, also der Achsen, der Y-Achsenabschnitt, das ist auch ganz wichtig, weil wenn man das nicht tut, fügt man nämlich einen Punkt dazu bei 0, 0. Und ich habe schon manche gesehen, die sich da herrliche Regressionsgeraden ausgerechnet haben. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch eine Punktwolke da oben, die irgendwie zufällig verteilt war, eben hier unten der Punkt 0, 0, herrliche Regression. Also hohe Korrelation und also gefährlich solche Sachen. Und deshalb hat man gesagt, gut, der kommt rein. Man stellt ja hinterher fest, wenn er 0 war, findet man das im Fit und das ist der sauberere Weg. Ja, Möglichkeiten, sich die entsprechenden Statistiken anzuschauen, also die T-Tests für die einzelnen Koeffizienten, die diagnostischen Plots zu plotten und wenn ich eben eine Voraussage von meinem Modell machen möchte, dann geht das hier und kann mir auch Konfidenzintervalle und Prädiktionsintervalle geben lassen. Also das sieht recht hübsch aus. Für die Grafik den Großteil eigentlich auch auf die Demonstration geschoben. Nur so viel, man kann Rastergrafiken, Vektorgrafiken darstellen. Wie man sieht, ist da was dabei, was man verwenden kann. Also ich nehme meistens PDF mittlerweile. SVG habe ich noch nicht groß probiert. Paul Morel meint selbst, es ist experimentell. Aber ich soll es mal irgendwann demnächst ausprobieren. Und ein OpenGL-Device existiert auch mit RGL. Und ja, also ich hoffe, dass ich die Bilder noch zeigen kann davon. Es ist ganz nett. Also zum Ablauf, das Device muss man öffnen, die Grafik erzeugen und ganz wichtig schließen. Also ich hatte schon viele Leute, also eben auch Studenten, bei mir geht das nicht und ich weiß nicht, funktioniert nicht, es kommt nichts an. Was hatten sie gemacht? Sie hatten das laufen lassen, wollten das Bild öffnen, wollten sehen, was da kommt, ohne das Device zu schließen. Und da ist natürlich nichts angekommen. Und dann haben sie überall in ihrem Code gesucht, dabei war es das DevOff. Ja, genau, es gibt viele Ansätze dafür. Die traditionelle ist das, was mitkommt. Mittlerweile kommt auch Grid mit, die Grid Engine. Das ist das, was Paul Morel geschrieben hat. Ist sehr ausführlich, ist so ein bisschen von OpenGL entlehnt fürs Zweidimensionale, also mit verschiedenen Views und so weiter. Lattice nutzt auch Grid, das war das vorhin, was ich gezeigt habe, für diese Multivariaten-Darstellung. Also sollte man sich anschauen. Ja, mein Resümee von mir etwas vorbelastet. Ich hoffe, Sie nehmen das mit, dass es für die statistische Analyse und für die Visualisierung von Daten das System ist. Man muss sagen, für den Bereich der Statistik allein ist es das auch. Da gibt es kein Vertun, weil die anderen Systeme, also Mitbewerber, sind eben SAS, sind SPSS. Das ist diese Liga. Und wenn jemand weiß, was man für die hinlegen muss, um so eine Lizenz zu haben, dann weiß man, was man davon hat. Ja, und was ich mir wünschen würde, ist eben mehr Mathematik, mehr zu integrieren rein, eben was ich schon am Anfang andeutete. Und gleich machen wir den Wechsel. Das war noch dieses. Ja, also ich finde das toll, dass so viele geblieben sind und die Statistik nicht so verschreckend gewirkt hat. Und ja, das erstmal, ich führe jetzt noch was vor, wir haben doch die Zeit, oder? Naja, gut, ein bisschen. Und ja, genau. Und ist es da? Ja. Gut, gehen wir mal rüber. Also ich zeige auch gleich nochmal die Oberfläche, die man hat. Also wer Eclipse kennt, der findet sich gleich wieder. Und entsprechendes Highlighting findet man hier. Also ich habe nur eine Funktion zusammengebastelt, die diese Demo dann ablaufen lässt. Es sind am Anfang ein paar Tests und dann eine Regression. Und er hat schon das reingesourced, was ich drin hatte. Und das ist auch schon das. Eben Debug ist sehr wichtig. Man kann schrittweise Sachen durchgehen. Das ist auch eine Sache, die Studenten immer sehr bemängelt haben. Die Fehlermeldungen sind nicht so gut in R. Ja, ich R-Norm, also ich erzeuge mir Zufallszahlen aus der Normalverteilung. Das macht man einfach so. Oben habe ich angegeben, wie viel, also die Sample Size. Dann will ich davon, ich kann es mal zeigen. Oder, sieht man? Achso, oh. Ist so ein bisschen das Dünne dran. Gut, das passt. Simple One war das. Also, so sieht das dann aus praktisch. Jetzt führen wir das Hist-Sample One aus. Es kommt ein Histogramm. Sieht nicht so gut aus, gefällt mir vielleicht nicht. Was mache ich? Ich kann einstellen, ob ich die Frequenz sehen will oder die Density, also das Genormte, und wie viele Klassen er mir einrichten soll. Und das könnte sein, dass mir das besser gefällt. Oh, sagt. Ja, das wird jetzt öfter passieren. Und ich kann aber auch mit so einem Kernel-Schätzer, wie man am Anfang in diesem dreidimensionalen gesehen haben, drüber gehen. Ich schiebe es gleich zurück. Und dann habe ich sowas als Schätzung. Da ist jetzt das Simpelste genommen, Gauss-Kernel. Kann man auch andere auswählen. Aber ja, ist ganz nett, wie ich finde. Ich hole ein zweites Sample dazu und schaue mal, ob wie diese Samples aussehen. Aha, also wenn das jetzt reale Stichproben sind. Ah, so. Ja, danke. Wenn das jetzt reale Stichproben sind, also Wirkung eines Medikaments zum Beispiel im ersten Fall oder und Kontrollgruppe 2, dann sehe ich, aha, es gibt einen Effekt. Das sehe ich eigentlich hier schon auf den Blick. Ist aber für Veröffentlichung im medizinischen Bereich braucht man mindestens einen P-Value. Also was mache ich? Hier in dem Fall passt das auch sehr gut. Einen parametrischen Test. Eben den T-Test, den kennt jeder. Der ist auch recht gut, ist recht robust gegen die Annahme der Normalverteilung. Also wenn sie verletzt wird. Also kann man schon mal machen. Die meisten haben sich auch einen T-Test gemerkt. Und man sieht hochsignifikant der Unterschied. Wunderbar, wir freuen uns. Veröffentlichung ist gesichert. Was man noch machen könnte, wenn jetzt einer Bedenken hat, wir könnten mal verteilungsfrei testen. Und das Pendant zum T-Test wäre Wilcoxon-Mann-Whitney. Und das machen wir hier. Und den schauen wir uns auch an. Moment, wie hatte ich den benannt? Ja, hatte ich ein bisschen umständlichen Namen gewählt. Und ich habe Ihnen hier angewiesen, was ein bisschen sinnlos ist, wirklich es korrekt auszurechnen. Also nicht die Näherung zu benutzen, aber bei den Samplegrößen 100, da kann man die Näherung benutzen und dann ist eigentlich der T-Test genauso. Ist nur zur Demonstration. Also gibt auch viele unparametrische Methoden in R. Und, ja, ist ganz nett. Und wo waren wir jetzt? Da. Ich hole mir jetzt nochmal, jetzt bastel ich für eine Regression mein Modell zusammen, hole mir mal den X-Wert. Also 5x plus 3 muss am Ende rauskommen. Ich mache einen Fehler drauf, das ist das. R-Norm, kennen Sie ja schon. Dann plotte ich mal das Ganze. Und ja, also hier sieht man auch schön, was rauskommt. Muss mir hier was herstellen. Sieht man schön, was rauskommen muss. Ich mache jetzt den Fit, das ist schon alles, y auf x, es ist ja der Intercept, hatte ich ja gesagt, ist schon drin. Die Summary muss ich, glaube ich, tippen. Fit RM. Und da hat man schon die Ausgabe dazu. Den einzelnen T-Test, man sieht, der Nullpunkt bzw. der Intercept um 0 ist nicht signifikant, was auch daran liegt, ich hatte vorhin SD von 7 gewählt. Um 0 SD von 7, das schwankt sehr. Also da ist auch der angegebene Intercept mit 3 drin. Ne? Also da was Signifikantes zu kriegen, schwierig. Aber auf alle Fälle gilt es für die Steigung. Nochmal weiter. Jetzt manipuliere ich gerade die Grafik. Ich will die diagnostischen Plots, die ich gleich erzeugen werde, alle in einem Bild haben, also nicht hintereinander, 4 Stück. Und das mache ich da. Also das ist wie so ein Kontext. Ich weise Ihnen an, 2 Zeilen, 2 Spalten. Und jetzt stellt er alles in dieser Form dar. Also das muss ich hinterher zurücknehmen. Das wird man dann auch gleich sehen. Nämlich da, bei Paar, setze ich das zurück. Aber schauen wir uns den Plot mal an. Und das hat er schon von vornherein drin. Also schlecht wäre es, wenn ich hier eine Tendenz sehen würde. Weil dann würde das heißen, dass halt in Abhängigkeit von meinen Werten, das sind die Y-Werte, die Varianz sich ändert oder sowas. Und dann ist natürlich die Annahme der normalen Regression verletzt. Ja, oben ist so ein QQ-Plot, Quantil-Quantil-Plot, theoretische Quantile der Normalverteilung gegen halt dem Errechneten aus meiner Stichprobe und das passt. Das passt. Gut. Ja, was ich hier machen kann, das lasse ich einfach mal so laufen. Das stelle ich am Ende nur dar. Dann habe ich die Regressionsgerade mit ihrem Konfidenzbereich. Das ist halt das von Rot nach Rot und den Prädiktionsbereich. Das ist der von Blau nach Blau. Also der Konfidenzbereich umfasst ja die Mittelwerte, die Schätzer, deshalb enger und Einzelwerte können in dem ganzen Prädiktionsbereich liegen. So viel nur zur Regression. Und das war die simple Demo. Jetzt probiere ich noch ganz schnell, wenn ich darf. Aus meiner Arbeit heraus habe ich was runtergestrickt. Nicht erschrecken über die ganzen Warnings, das ist normal. Also ich frage sehr, sehr kritisch da gewisse Dinge ab, weil ich darüber informiert sein will. Machen wir erstmal den Plot, also zum Beispiel, was interaktiv geht. Achso. Gut. Also das Ganze wird gerade im Manuskript verarbeitet, geht in eine Veröffentlichung ein. Sind Gesichtsfeldmessungen und da das Volumen bestimmt. Das alles sind Probanden, was Sie schwarz sehen. Das Rote ist ein Modell, was daraus berechnet wurde. Und in dem Fall, das Modell wurde berechnet auf den Rohdaten und ich habe nochmal das Ganze auf dem Volumen berechnet. Also die Volumen ohne Modellannahme für das Volumen ohne Modellannahme für die Probanden berechnet und das verglichen mit dem, was das Modell ergeben würde. Und man sieht schon, die Theorie stimmt eigentlich recht gut. Es kommt hin. Das war zur Begutachtung zwischendrin. Was ich machen kann, da gibt es so eine Funktion Identify, da kann ich gewisse Datenpunkte dann auswählen und mir liefern lassen. Und das benutze ich gerade, um mir die Gesichtsfelder anzuschauen. Das ist zum Beispiel dieses OpenGL-Device dafür. Ich hole das mal rein. Das machen wir ein bisschen größer. Das hier ist der gemessene Proband. Und das daneben ist das, was das Referenzmodell genau für diesen Probanden vorschlagen würde. Also gematcht zum Alter und allem, alles entsprechend. Und da sieht man schon, wie fehlerempfindlich solche perimetrischen Messungen sind. Also wie sehr die Schwankung da drin ist, während halt das glatte Modell das Schöne. Hier. Hier ist der blinde Fleck übrigens. Und bei dem Probanden dann hier. Gut, das nehmen wir mal raus. Dann machen wir noch was anderes. Ich hatte von SWIF erzählt. Ich habe das natürlich in einen Report verfrachtet. In Library Tools. So, jetzt erzeugt er mir einen Haufen Diagramme. Und was das Beste ist, das schreibe ich jetzt noch nach per Tech rüber. Gehen wir raus. Diesmal will ich nichts abspeichern. Und man sieht, was er mir hier alles generiert hat. Und unter anderem den Report. Na, ist er? Doch, hier ist er. Da. Oder bin ich jetzt schon zu weit gegangen? Also man sieht, es ist jetzt nicht besonders schön geworden, weil es ist ein interner Report. Da habe ich jetzt natürlich nicht so viel Arbeit reingesetzt, da noch die Abstände und so weiter, damit es schön lesenswert ist. Wenn es nach draußen gegangen wäre, dann schon. Und dann kann man hier das, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, zum Beispiel seinem Chef vorlegen oder den Medizinern und ja, das mit ihnen zusammen begutachten. Was nett sind die Plots. Also der ist natürlich besonders schön. Hier sieht man, blau ist das theoretische Modell. Das liegt absolut drin, im Konfidenzbereich sogar, im Prädiktionsbereich. Und ja, also das rein theoretisch Berechnete. Das, was die numerischen Fehler nicht macht, ist das Grüne. Aber aus dem theoretischen Modell, also eigentlich für uns das Relevante ist das Grüne. Und Konfidenzellipsen, wem sowas was sagt, also es passt. Und für den ganzen Bereich, ich bin gleich fertig, bin gleich fertig, hat sich das Bild ergeben, das heißt, das rein theoretische Berechnete versagt, aber das lässt sich gut erklären. Und auch, warum das andere drüber liegt. Dafür gibt es Gründe, die in der Modellierung liegen. Also das konnten wir hinterher erklären. Aber ja, das nur mal als Eindruck, was man alles mit R machen kann. Und ja, ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag.